Dein Wille geschehe, zur gesellschaftlichen Problematik der Sterbehilfe, von Svenja Flasspöhler und Jörg Metelmann.
Ich hatte, was ich wollte. Ich hatte es alles. Erlauben Sie nicht, dass mir das wieder genommen wird. Lassen Sie mich nicht so lange hier liegen, bis ich die Menschen nicht mehr jubeln höre.
Ich kann es nicht. Bitte. Bitte frag mich nicht.
Maggie Fitzgerald ist ein Star, genauer gesagt ein Boxstar. Dank ihres Trainers Frankie und ihres unbeugsamen Willens besiegt sie alle und das meist nur mit einem einzigen Schlag. Einer glänzenden Karriere scheint tatsächlich nichts mehr im Wege zu stehen, bis Maggie im alles entscheidenden Kampf so unglücklich stürzt, dass sie querschnittsgelähmt wieder aufwacht. Und ab diesem Zeitpunkt ist Clint Eastwoods neueste und Oscar-gekrönte Produktion »The Million Dollar Baby« kein Film über das Boxen mehr, sondern ein Film über das Sterben. Nachdem Maggie alles für das Boxen gegeben hat, sich aus bitterer Armut hochrackerte und ihren Sportlertraum lebte, hat das bloße Dahinvegetieren an den Apparaten für sie keinen Sinn mehr. Als auch noch ein Bein amputiert werden muss und endgültig klar ist, dass sie nie mehr in den Ring steigen wird, fällt sie eine Entscheidung. Sie bittet Frankie, ihr beim Sterben zu helfen. Ihren Trainer und väterlichen Freund stürzt das in eine tiefe Krise.
Ich schwöre bei Gott, Vater, ich begehe eine Sünde damit, wenn ich es tue. Aber es ist auch ihr Tod, wenn ich sie am Leben halte. Verstehen Sie mich? Wie komme ich damit zurecht?
Gar nicht. Sie halten sich raus, Frankie, und überlassen sie Gott.
Sie hat ja nicht um Gottes Hilfe gebeten, sondern um meine.
Vergessen Sie mal Gott oder Himmel und Hölle. Wenn Sie das tun, sind Sie verloren. In so furchtbaren Tiefen, dass Sie sich selbst nie wiederfinden.
Als Frankie ihr die Hilfe verweigert, beißt sich Maggie so heftig in ihre Zunge, dass sie um ein Haar verblutet wäre. Dieser Suizidversuch überzeugt Frankie von der Unumkehrbarkeit ihres Wunsches. Am Ende des Films nimmt er Maggie zuerst vom Beatmungsgerät und setzt ihr dann eine tödliche Spritze.
Doch Million Dollar Baby ist nicht der einzige Film in diesem Jahr, der sich mit Sterbehilfe auseinandersetzt. Alejandro Amenábar's Mar Adentro erzählt die wahre Geschichte des Spaniers Ramón San Pedro, der aufgrund eines 28 Jahre zurückliegenden Badeunfalls ebenfalls querschnittsgelähmt ist und sich seither nicht sehnlicher wünscht, als schnell zu sterben.
Ich möchte sterben, weil für mich ist ein Leben in diesem Zustand ein unwürdiges Leben. Aber ich verstehe, dass sich andere Tetraplegiker beleidigt fühlen könnten, wenn ich sage, dass so ein Leben unwürdig sei. Ich maße mir kein Urteil. Nein, denn wer bin ich denn, jemanden zu verurteilen, der leben will? Und deshalb verurteile bitte auch niemand mich, noch die Person, die mir helfen will, zu sterben.
1996 zieht Ramón sogar vor das oberste spanische Gericht, ohne Erfolg. Die ersehnte Suizidbeihilfe bekommt er dann am Ende von seinen engsten Freunden. Sie stellen ihm ein Glas mit Gift bereit, das Ramón dann mittels eines Strohhalms trinkt.
Wie er sich bei der Speise nicht für die größere Masse, sondern für den Wohlgeschmack entscheidet, so kommt es ihm auch nicht darauf an, die Zeit in möglichster Länge, sondern in möglichst erfreulicher Fruchtbarkeit zu genießen.
Mit diesen Sätzen beschwört der antike Philosoph Epikur die Endlichkeit, den Genuss des Seins vor dem Hintergrund des Nichtseins. Wer dagegen dem Unsterblichkeitsgedanken anhänge und versuche, das Leben auf Kosten der Lust zu verlängern, der sei mit Sicherheit auf dem Holzweg. Und dieser Meinung war man während der Antike offensichtlich nicht nur im Lager der Hedonisten, sondern auch im Lager der Staatstheoretiker. So heißt es in Platons Politeia über die Heilkunst:
Die Heilkunst weist jeden Versuch ab, den völlig durchseuchten Körper durch Diätvorschriften Schritt für Schritt auszuschöpfen und wieder zu füllen und so dem Menschen ein langes und elendes Dasein zu schaffen und Nachkommen von wahrscheinlich derselben Art aus ihnen entstehen zu lassen. Vielmehr glaubt sie den, der die Kraft nicht hat für ein Leben von natürlicher Länge, nicht ärztlich behandeln zu müssen, da dies weder für ihn selbst noch für den Staat von Nutzen ist.
Der medizinische Fortschritt hat nun ganz offensichtlich gegen Epikur und Platon gearbeitet. Krankheiten können geheilt oder zumindest in ihrem tödlichen Verlauf verlangsamt werden, und Unfallopfer, die bis vor wenigen Jahren noch zu den hoffnungslosen Fällen zählten, kommen heute dank einer hochtechnisierten Apparatemedizin mit dem Leben davon. Die dialektische Kehrseite dieser Fortschrittsgeschichte liegt auf der Hand. Manchmal wird die Mahlzeit verlängert, ohne dass sich dabei ein wie auch immer gearteter Genuss einstellen könnte. Im extremsten Fall werden Körper in gespenstischen Zwischenstadien des lebendigen Todseins gehalten. Zwischenstadien, die mitunter Jahre andauern.
Ein eindrückliches und aufsehenerregendes Beispiel lieferte kurz vor Ostern der Fall Terry Schiavo. 15 Jahre lag die US-Amerikanerin im Wachkoma. Dann wurde vom obersten Gericht Floridas entschieden, die 41-Jährige durch passive Sterbehilfe, das heißt durch eine Beendigung der künstlichen Ernährung, sterben zu lassen. Der Fall Schiavo hat die andere Seite des medizinischen Fortschritts vorgeführt. Länger zu leben, als es ohne Apparatemedizin möglich wäre, bedeutet nicht unbedingt, dass dies dem Wohl des Patienten oder seiner Angehörigen zuträglich ist. Und nicht nur das. Schiavos Fall hat außerdem gezeigt, dass mit der Erfindung der Langlebigkeit ein Diskurs einhergeht, der nicht wie die epikurische Philosophie den Tod, sondern vielmehr das Sterben in den Fokus rückt. Der Berliner Kulturwissenschaftler Thomas Machow.
Problem mit der Langlebigkeit heißt ganz schlicht, dass der medizinische Fortschritt in unseren sozusagen eben keineswegs für die Welt repräsentativen Kulturen die Möglichkeit von Lebensverlängerungen schafft, die historisch bisher beispiellos sind. Also dass man zum Beispiel Menschen jahrzehntelang in einem Zustand zwischen Leben und Tod erhalten kann, durch künstliche Ernährung, Herz-Lungen-Maschinen, Beatmung und was weiß ich noch alles. Das ist neu. Das gab es so vorher nicht. Und weil diese neuen Funktionen, die die Medizin hier sozusagen gesellschaftlich übernimmt, aber sozusagen gleichzeitig nicht rückgebunden sind an ein gesellschaftliches Bewusstsein, an Umgang damit und im Übrigen inzwischen auch an ökonomische Grenzen stoßen, provozieren bestimmte Fallgeschichten oder Problemkonstellationen jene immer stärker werdende Diskussion um die Sterbehilfe.
Diese Diskussion wirft die brisante Frage auf, inwiefern sich eine Gesellschaft zur Agentin eines individuellen Todeswunsches machen darf oder eben gerade nicht machen darf. Ramón San Pedro fordert einen legalen Tod. Aber wie legal kann und darf ein Tod sein, an dem Dritte eine mitwirkende Funktion haben? Insbesondere in Deutschland ist man in dieser Hinsicht äußerst vorsichtig und zurückhaltend. Denn die historische Erfahrung der Euthanasie, das heißt der programmatischen Vernichtung sogenannten unwerten Lebens während des Dritten Reiches, hat zu einer ausgesprochen hohen Sensibilität in dieser Frage geführt. Der Begriff Euthanasie kommt aus dem Griechischen und meint der schöne Tod, eine Bedeutung, die durch die nationalsozialistischen Morde an Kindern, Behinderten und Schwachen in den Hintergrund gerückt ist. Thomas Machow.
Diese Probleme behindern natürlich eine Diskussion und sie behindern sie mit Recht. Das muss man ja auch mal festhalten. Natürlich ist eine Gesellschaft, die diese Erfahrungen durchgemacht hat, berechtigt zu mehr Skepsis, mehr Sensibilität, mehr Aufmerksamkeit, mehr sozusagen diskursive Behutsamkeit als andere Gesellschaften.
Natürlich gibt es hier einen großen Unterschied. Ging es im Dritten Reich um industrialisierte Tötung gegen den Willen der Menschen? So geht es heute in der Sterbehilfedebatte um ein selbstbestimmtes Sterben. Dennoch schreckt man hierzulande davor zurück, wie in den Niederlanden die aktive Sterbehilfe, das heißt die direkte Tötung eines kranken Menschen auf dessen Verlangen, einzuführen. In Belgien ist man sogar noch einen Schritt weitergegangen. Hier ist unter strengen Voraussetzungen auch die aktive Tötung psychisch kranker Menschen erlaubt. In Deutschland ist man von einer solchen Gesetzeslage weit entfernt, insbesondere deshalb, weil die Angst vor Missbrauch aufgrund der historischen Erfahrung ganz einfach zu groß ist. Und tatsächlich gibt es in beiden Ländern Fälle, in denen Menschen ohne explizite Willensäußerung getötet wurden. Vor kurzem drang zudem an die Öffentlichkeit, dass niederländische Ärzte auch vor der Tötung behinderter Säuglinge nicht Halt machen. Und dies ohne dafür bestraft zu werden. Im Gegenteil, die Ärzte fordern, dass ihre Praxis unter bestimmten Voraussetzungen gesetzlich legitimiert werden soll.
Um einer solchen Entwicklung vorzubeugen, bleibt die aktive Sterbehilfe in Deutschland per Strafgesetzbuch verboten. Wer einen anderen Menschen auf dessen Verlangen hin tötet, so sieht § 216 vor, kann mit bis zu 5 Jahren Gefängnis rechnen. Die indirekte und die passive Sterbehilfe dagegen wird in deutschen Krankenhäusern alltäglich angewendet. Beide Praktiken sind erlaubt, wenn sie dem erklärten oder mutmaßlichen Willen des Patienten entsprechen. Unter indirekter Sterbehilfe versteht man die Inkaufnahme von Behandlungsrisiken, also etwa den Fall, dass eine erhöhte Dosis von Schmerzmitteln zu einem früheren Tod führt. Der Tod des Patienten ist dabei aber nicht die primäre Intention. Wer bei kranken Menschen auf eine lebensverlängernde Therapie verzichtet oder eine begonnene lebensverlängernde Therapie abbricht, leistet passive Sterbehilfe. Anders als in anderen europäischen Ländern sind in Deutschland beide Praktiken nicht explizit gesetzlich verankert. So haben Patienten etwa in Dänemark, Großbritannien, Österreich, Schweden und neuerdings auch Frankreich qua Gesetz das Recht, lebenserhaltende Maßnahmen zu verweigern.
Die unklare deutsche Gesetzeslage will das Bundesjustizministerium nun ändern. Im November 2004 legte Ministerin Tsipras einen ersten Entwurf vor. Demzufolge erhielten betroffene Patienten zukünftig das Recht, passive und indirekte Sterbehilfe einzufordern. Und wenn sie in der konkreten Situation nicht mehr bei Bewusstsein sind, sollen sie auf eine vorher verfasste Patientenverfügung zurückgreifen können. In einer solchen Verfügung soll so genau wie möglich festgelegt werden, welche medizinischen Eingriffe in diesem oder jenem Fall zu unternehmen bzw. zu unterlassen sind. Der Nationale Ethikrat, der beratende Funktion für Bundesregierung, Bundestag und die Öffentlichkeit hat, unterstützt dieses Vorhaben. Volker Gerhardt, Mitglied des Ethikrates und Professor für Philosophie, argumentiert, dass wir im bewussten Zustand immer die Möglichkeit haben, Operationen oder Bluttransfusionen abzulehnen. Und deshalb liege es auf der Hand, auch denjenigen die Möglichkeit einer Ablehnung einzuräumen, die in der konkreten Situation dazu nicht mehr in der Lage sind.
Und ich glaube, dass es da vor allem nötig ist, dass die Ärzte auch eine Rechtssicherheit haben im Umgang mit dem von ihnen dann erlebten Sterben. Und dazu ist die Patientenverfügung ein ganz wichtiges juridisches Mittel, um alle Beteiligten in diesem Zusammenhang in ihrem Handeln rechtlich abzusichern und vor allem um demjenigen, der eine solche Situation doch unschwer vorausdenken kann. Wir wissen, dass durch Terry Schiavo jetzt natürlich sozusagen durch die Bilder ganz genau, wie es aussieht, in einem solchen Zustand zu sein. Und das über Jahre hinweg. Und wenn jemand sagt, so soll es bei mir definitiv nicht sein, kann dieser fürchterliche Streit zwischen Familienangehörigen, so meine ich, wirklich vermieden werden. Und das wäre, glaube ich, ein politischer Erfolg.
Was sich in der Theorie sehr klar und eindeutig anhört, kann allerdings in der Praxis zu Problemen führen. Eines dieser Probleme besteht in der zeitlichen Differenz von Verfügung und konkreter Krankheitssituation. Thomas Machow.
Da sehe ich nach wie vor dieses große Problem, dass man sozusagen mit der juristischen Abstraktion einer Person operieren muss, die gleichzeitig natürlich sich aufsplittert in die vielen Personen, die ich im Laufe meines Lebens gewesen bin. Und da ist durchaus vorstellbar, dass ein 30-jähriger gesunder Sportler eben als diese Person, die er in dem Augenblick ist, eine Verfügung trifft, die der 58-jährige, der nach, was weiß ich, schwerem Unfall im Rollstuhl sitzt, querschnittgelähmt womöglich, gar nicht sanktionieren würde.
Diese Problematik betrifft auch den behandelnden Arzt, der qua Gelöbnis in der Pflicht des Patientenwohls steht. Wenn er nun in der konkreten Situation bemerkt, dass eine im gesunden Zustand aufgesetzte Verfügung letztendlich dem Wohl des Patienten nicht zuträglich ist, gerät er in einen Gewissenskonflikt. Stellt er, wie der Nationale Ethikrat fordert, den Willen des Patienten oben an, dann nimmt er billigend in Kauf, dass die verfügte medizinische Nichtbehandlung zum Tod führt, obwohl noch Aussicht auf ein wie auch immer geartetes Leben oder sogar auf Besserung bzw. Heilung bestünde. Handelt er jedoch nach seinem Berufsethos, müsste er den Willen des Patienten übergehen und die ihm sich darbietenden Chancen zur Lebenserhaltung oder Heilung nutzen. Genau dies, dass der Arzt im Zweifelsfalle den Patientenwillen ignorieren darf, fordert die Enquete-Kommission, die sich zur Hälfte aus Abgeordneten aller Fraktionen zusammensetzt und empfehlende Funktion für den Bundestag hat. Der derzeitige Vorsitzende René Röspel.
Das ist eben dieser Grundkonflikt zwischen Wille und Wohl im Prinzip, dass es abzuwägen gilt. Also man kann seinen Willen äußern, wenn man noch einwilligungsfähig ist, also die Tragweite und Bedeutung seiner Entscheidung erkennt. Und es kann eben sein, dass diese Entscheidung, die irgendwann als gesunder oder noch nicht kranker oder vielleicht junger Mensch getroffen worden ist, nicht mehr mit der Situation übereinstimmt oder eigentlich gegen das Wohl des Patienten jetzt ist. Das ist eine sehr schwierige Entscheidung. Aber das Problem einer jeden Patientenverfügung ist, dass sie eine Vorausverfügung für eine Zeit ist, die man nicht vorhersehen kann.
Für den Nationalen Ethikrat dagegen ist eine solche Abwägung von Wille und Wohl vollkommen unannehmbar.
Ja, wenn das das Prinzip des politischen Handelns wäre, dann müssten wir in einer anderen Gesellschaft leben. Wir haben dafür den Begriff des Paternalismus. Und ich dachte, das sei durch die Beseitigung des absolutistischen Staates zu Ende. Die Demokratie geht davon aus, dass die Menschen selber entscheiden, was sie tun. Und es ist leider so, dass in manchen Fällen Einzelne auch gegen ihr objektives Wohl entscheiden oder jedenfalls gegen das, was andere ihnen wohl gerne raten würden. Aber das ist eben ein ganz wesentlicher Punkt der Demokratie. Und deswegen muss das auch im Krankheitsfall zugesichert sein.
Das Argument, es sei im gesunden Zustand nahezu unmöglich, alle Eventualitäten einer konkreten, nicht unbedingt vorhersehbaren Krankheit zu überblicken, lehnt Gerhard ebenfalls ab.
Wenn das Argument jetzt in dieser Form wirklich ernst genommen würde, dann dürften wir keine Testamente festlegen, dann dürften wir eigentlich auch keine Kaufverträge abschließen und auch sonst wären wir juristisch nicht mehr handlungsfähig. Wir handeln immer in eine Zukunft, die wir im Einzelnen nicht kennen.
Dennoch hat das Selbstbestimmungsrecht auch für den Nationalen Ethikrat gewisse Grenzen, nämlich genau dann, wenn die Verantwortung Dritter über Gebühr in Anspruch genommen wird. Deshalb könne ein Patient weder eine Suizidbeihilfe noch eine aktive Sterbehilfe einfordern.
Ich glaube, dass man die eigene Tat, und es bleibt eine eigene Tat, wenn ich jemandem das Gift zuschiebe oder die Spritze ansetze, dass man diese eigene Tat in dieser Konsequenz für den anderen unmöglich ganz tragen kann. Und deswegen meine ich, ist hier eine Verantwortung, die wir dem Einzelnen nicht abnehmen können.
Bei einer direkten oder indirekten Sterbehilfe falle der Arzt jedoch nicht unter Tatverdacht.
Aber es besteht ein fundamentaler Unterschied, ob ich nun die in diesem Fall ja bereitgestellte moderne Apparatetechnik weiterlaufen lasse, um jemanden in einem Zustand zu halten, in dem er natürlicherweise überhaupt nicht mehr wäre, oder ob ich etwas einsetze, um seinem Leben durch dieses zusätzliche Mittel ein Ende setze. Und ich finde, dass wir solche Unterschiede machen müssen, um auch jeweils unseren Einfluss auf uns selbst und auf andere richtig einzuschätzen.
Die Selbstbestimmung des Einzelnen, so Gerhards Argument, könne man sowohl bei der Suizidbeihilfe als auch bei der aktiven Sterbehilfe nicht genügend absichern. Und deshalb gelte der Umkehrschluss, dass die Verantwortung Dritter ganz einfach zu groß sei. Genau der umgekehrten Meinung ist man allerdings in der Schweiz, zumindest was die Suizidbeihilfe angeht. Gerade indem man eine Suizidbeihilfe verweigere, trete man die Selbstbestimmung des Einzelnen mit Füßen.
Wie soll ich denn einem Menschen die Hilfe verweigern, der sagen will, ich kann jetzt nicht mehr und ich will nicht mehr, ich will jetzt gehen? Soll ich diesen Menschen, wenn ich gleichzeitig sage, ich anerkenne als Zentrum meiner Philosophie das Prinzip der Selbstbestimmung, soll ich dessen festen Willen gehen zu wollen, negieren, weil ich sage, ja, da spielen noch andere Faktoren hinein. Ich kann dir die Hilfe nicht geben. Inhuman, finde ich. Und die Anmaßung würde ich eher im Akt der Nichthilfe sehen, als im Akt der Hilfe.
Andreas Blum ist Pressesprecher der Freitodhilfeorganisation Exit. Dieser Verein existiert seit 1982 und von insgesamt 7 Millionen Schweizern besitzen ganze 50.000 einen Mitgliedsausweis. Durch eine Mitgliedschaft erwirbt man sich die Möglichkeit, bei einem subjektiv unerträglichen Leiden, einem Leiden also, das nicht unbedingt zum Tode führen muss, das Gift Natriumpentabarbital bereitgestellt zu bekommen. Im vergangenen Jahr hat Exit 154 Menschen bei ihrem Freitod unterstützt. Dass dabei das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen ins Hintertreffen geraten könnte, glaubt auch der ehemalige Pfarrer und Sterbebegleiter Walter Fesenbeck nicht.
Ich spiele ja nicht Gott, sondern der Entscheidungsträger, der die Tatherrschaft in jeder Sekunde hat, ist der Sterbewillige selbst. Er könnte seinen Tod auch ohne mich herbeiführen. Ich verhelfe ihm nur dazu, dass dieser herbeigeführte, von ihm herbeigeführte Tod auf eine sanftere Weise geschieht und bewahre ihn vor schrecklicheren Alternativen.
Die Organisation bietet die Suizidassistenz vollkommen legal an. Denn das Schweizer Strafgesetzbuch verbietet zwar die aktive Sterbehilfe, eine Suizidassistenz ist aber durchaus erlaubt. Zumindest dann, wenn keine selbstsüchtigen Motive vorliegen. Solche Motive sind aufgrund der Vereinsstruktur von Exit nicht nachweisbar. Eine Jahresmitgliedschaft kostet umgerechnet etwa 22 Euro und darin enthalten ist nicht nur eine potenzielle Suizidbeihilfe, sondern auch ein beratender bzw. juristischer Beistand in Sachen Patientenverfügung. Die eigentliche Arbeit der Exit-Mitarbeiter besteht aber in der häufig langen und intensiven Auseinandersetzung mit den Sterbewilligen. Denn das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen hat auch bei Exit eine klare Grenze, insofern sowohl mögliche Alternativen als auch die Klarheit und Konsistenz des Todeswunsches vorab geklärt werden müssen. Die Psychologin und Sterbebegleiterin Elsbeth Förkel.
Ich möchte wissen, wie die Situation des Betreffenden ist, wie einschränkend, wie schmerzvoll sein Zustand ist. Ich möchte die ganze Krankheitsgeschichte, ich möchte auch einen Teil der Verbindung zum Sterben hören. Was bedeutet Sterben, was bedeutet Tod, also der aktive Prozess des Sterbens und was bedeutet Tod? Welche Erfahrungen sind damit verknüpft? Wie ist das Verhältnis auch zum Aus dem Leben gehen? Sind die Dinge geordnet? Braucht es noch Zeit? Brauchen die Angehörigen noch Zeit? Gibt es noch was zu tun? Gibt es auch noch Möglichkeiten, Schmerzen zu lindern?
In diesem Punkt unterscheidet sich Exit von der 1998 gegründeten Konkurrenzorganisation Dignitas, welche die Hälfte ihrer Mitglieder aus dem Ausland bezieht. Die Exit-Präsidentin Elisabeth Zillig.
Wir lehnen den sogenannten Sterbetourismus ab, wie Dignitas ihn betreibt. Das machen wir nicht aus Gründen, die nachvollziehbar sind, weil für uns eine solche Freitodbegleitung immer der Abschluss eines länger dauernden Prozesses ist. Und deshalb ist es für uns unvorstellbar, dass wir jemanden, mit dem wir nur ganz kurze Zeit Kontakt hatten, in den Tod begleiten würden.
Dieser länger andauernde Prozess darf allerdings das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen nicht zurückdrängen. Ein schwieriger Balanceakt, meint Andreas Blum.
Der zentrale Begriff für uns ist ja der Begriff des Selbstbestimmungsrechts. Wir sagen, wir respektieren den Willen des Menschen auf seinen eigenen Tod. Nicht nur den Willen, auch das Recht des Menschen auf seinen eigenen Tod. Und wir müssen natürlich unheimlich aufpassen, wenn wir nicht unglaubwürdig werden wollen vor unserem eigenen Anspruch, wenn wir dann quasi Menschen, die um Hilfe rufen, bei uns sind, dass wir dann sagen, ja, jetzt Moment mal, bevor wir über Hilfe reden, wollen wir doch mal in aller Ruhe noch das und das und das und das. Das mündet dann sehr schnell in eine Haltung der Bevormundung, so eine Art gut gemeinter Paternalismus, der für mich natürlich fundamental im Widerspruch steht zum Autonomieprinzip.
Besonders prekär wird diese Gratwanderung zwischen Selbstbestimmung einerseits und Bevormundung andererseits im Falle psychisch kranker Menschen. Denn hier handelt es sich nicht um objektiv feststellbare Leiden, um Krankheiten also, die einen Sterbewunsch mitunter leicht nachvollziehbar machen, vielmehr gerät man hier in einen Bereich, in dem die subjektive Dimension eines Leidens im Vordergrund steht. Kann und darf man aber aufgrund eines subjektiven Leidens Anspruch auf die Hilfe anderer stellen? In welche Verantwortung werden die anderen gezogen und können sie dieser Verantwortung überhaupt gerecht werden?
Dieser Problematik muss sich die Organisation nun stellen. denn im Herbst 2004 hat der Exit-Vorstand ein selbst auferlegtes Moratorium gelockert und beschlossen, von nun an auch psychisch Kranken eine Suizidassistenz anzubieten. Voraussetzung für eine Beihilfe ist allerdings, dass der Kranke einen autonomen, dauerhaften und konsistenten Todeswunsch hat, den er durch ein psychiatrisches Gutachten nachweisen muss. Bisher hat Exit noch keinen psychisch Kranken in den Freitod begleitet. Der mit Exit zusammenarbeitende Psychiater Claude Bossi meint aber, dass sich das eventuell bald ändern könnte. Denn es gibt zurzeit durchaus Fälle, in denen er eine Begleitung befürworten würde.
Das habe ich in zwei Fällen, wobei vor allem der eine sehr naheliegend und nachvollziehbar der Wunsch nach Suizid besteht. Eine relativ junge, 1978 geborene Patientin mit einer ganz schlimmen Sozialisierung, Vater Alkoholiker, Mutter schwer depressiv, in Indien geboren, mehrfach sexuell missbraucht worden, in Kinderheimen, Poliomyelitis mit schwerster Behinderung, dreimal Suizidversuch, ambulante Behandlung, medikamentöse Behandlung, Schmerzen seit Jahrzehnten, unheilbar, auch von den Orthopäden, keine Aussicht auf Besserung des Zustandes. Da muss ich sagen, dass eben trotz der Jugendlichkeit der Patientin der Tod eine Befreiung und ein Ausweg ist.
Kann man aber bei einem psychisch kranken Menschen tatsächlich einen rationalen, das heißt nachvollziehbaren Todeswunsch attestieren? Kann man wirklich eindeutig sagen, ob nicht doch noch Möglichkeiten offen sind? Der Sterbebegleiter Walter Kriesi.
Wir müssen mit diesem Risiko leben, dass unter Umständen potenziell noch Möglichkeiten da gewesen wären der Therapie. Auch wenn subjektiv diese Menschen den Eindruck haben, dass alles ausgeschöpft ist. Wir haben aber häufig mit Menschen zu tun, die 10 und 20 und 30 Jahre Psychiatrie hinter sich haben und derart Psychiatrie erschöpft und Psychiatrie müde geworden sind, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, weitere psychiatrische Beziehungen auf sich zu nehmen und zum Vornherein restlos alles ablocken.
Letztendlich ist es also die subjektive Einschätzung des Kranken, die ausschlaggebend ist. Für Volker Gerhardt eine inakzeptable Voraussetzung für die Mitwirkung Dritter.
In dieser Situation ist jeder absolut mit sich allein. Und in dem Augenblick, wo er von anderen erwartet, dass sie seine Argumente aufnehmen, setzt er immer noch auf etwas im Leben. Und er vertraut auf einen Zusammenhang, den er zugleich verlassen will. Darin sehe ich einen Widerspruch.
Dieser grundsätzliche Widerspruch gilt streng genommen für jeden Wunsch nach Suizidhilfe, nicht nur für solche aus psychischen Gründen. Denn die geforderte Hilfe entzieht sich für Gerhardt prinzipiell jeglicher Rationalität und Nachvollziehbarkeit. Und diese mangelnde Plausibilität bedeutet für Gerhardt, dass der Suizid eine radikal individuelle Angelegenheit ist und bleiben muss. Sie kann weder gesellschaftlich verdammt noch gesellschaftlich unterstützt werden. Sie muss, so Gerhardt, aus logischen Gründen eine Privatsache bleiben.
Aber dort, wo noch argumentiert wird, dort, wo Gründe gesucht werden, die man ja an den anderen richtet, die der andere auch einsieht, gibt es allein schon durch das Gespräch und durch das Argument und die Begründung noch einen verlässlichen Lebenskontext. Und den sollte man nach Möglichkeit nicht verlassen.
Sich von Suizidwünschen eines anderen tatsächlich argumentativ überzeugen zu lassen, ist für Gerhardt unmöglich. Für Exit wäre jedoch genau dies eine Form jenes Paternalismus, den Gerhardt der Enquete-Kommission vorwirft, wenn diese zwischen Wille und Wohl unterscheidet. Und deshalb sieht die Organisation ihre Aufgabe weniger darin, den anderen vom Leben zu überzeugen, als ihm vielmehr gelungenen Suizid zu ermöglichen.
Wenn Sie an alle die unendlich zahlreichen, entsetzlichen, gescheiterten Suizidversuche denken, mit zum Teil irreversiblen Schädigungen für das ganze sogenannte Weiterleben, dann ist das wohl der entscheidende Grund. Ich gehe zu Exit, weil ich weiß, sie helfen mir. Ich bekomme das Barbiturat, ich nehme das ein, in 10 Minuten schlummere ich ein, in spätestens einer Stunde bin ich tot. Und ich bestimme den Zeitpunkt und das geschieht ohne Schmerzen, ohne Qualen, wie mir bestätigt wird von allen, die das selber praktizieren, in einer sehr würdigen, menschenwürdigen und menschengerechten Atmosphäre.
Wenn sich die Gesellschaft tatsächlich in dieser Form für den Tod engagierte, dann würde sie sich letztlich selbst aushebeln, meint dagegen Volker Gerhardt.
Ich vertrete die Auffassung, dass wir das Leben als etwas haben, über das wir nur im Sinne der Möglichkeiten des Lebens verfügen können. Deshalb habe ich, auch wenn ich weiß, dass ich deine singuläre Position vertrete, nach wie vor schwerste Bedenken gegenüber einer moralisch oder gar politischen Rechtfertigung des Suizids. Ich gehe davon aus, dass wir unsere Vernunft, unsere wechselseitige Verlässlichkeit, auch die Berechnungen der Interessen im Gegeneinander der Menschen nur dann wirklich durchhalten können, wenn wir davon ausgehen, dass jeder auch ein Interesse am Leben hat. Und insofern ist die Bedingung, leben zu wollen, die Grundbedingung der vernünftigen Verständigung.
Diese Grundbedingung des Lebenswillens empfindet der Kulturtheoretiker Macho dagegen als Zumutung. Er hält die Arbeit von Exit durchaus für unterstützenswert.
Erstens sowieso, dass man nicht alleingelassen wird mit diesen Problemen. Und zweitens sowieso auch, dass man irgendwann aus diesem Albtraum des ewigen Winner-Sein-Müssens erlöst zu werden. Also dieses den Lebenswunsch unter allen Umständen pflegen zu müssen und quasi im Fall, dass man nicht mehr leben will, schon als der pathologische Suizidant charakterisiert zu werden, ist auch etwas, was grauslich ist und was ich eigentlich auch aus theoretischen Gründen ablehne.
So stellt sich die Situation auch aus der Sicht der psychiatrischen Praxis dar, wie Claude Bossi ausführt.
Suizid ist ja nach wie vor tabuisiert. Wir leben ja in einer Hochleistungsgesellschaft, die eben den funktionierenden Menschen in den Vordergrund stellt. Man akzeptiert eher noch Aggression als Depression. Und das wissen die Leute, das erfahren die Leute tagtäglich und entsprechend verhalten sie sich auch. Sie verheimlichen ihre Todeswünsche, weil sie eben nicht salonfähig sind, weil sie nicht sozial akzeptiert sind und machen dann eben auch häufig die Erfahrung, dass selbst ihre Behandler das eher aus dem Blickwinkel der Tabugesellschaft sehen.
Doch was passiert, wenn Gesellschaften den Todeswunsch nicht länger mit allen Mitteln zu verhindern suchen, sondern in Einzelfällen billigen oder sogar unterstützen? In Deutschland wird nicht nur die Praxis in Belgien und den Niederlanden, sondern auch die Arbeit von Exit mit großer Sorge beobachtet. Und doch findet sich im deutschen Strafgesetzbuch kein einziger Paragraph, der eine Suizidassistenz unter Strafe stellt. Es gibt lediglich den Paragraphen zur unterlassenen Hilfeleistung, der aber nicht greift, wenn der Helfer rechtzeitig den Ort des Geschehens verlässt. Eine Organisation wie Exit scheint jedoch trotzdem, zumindest vorerst, in Deutschland unvorstellbar. Die Vorbehalte aufgrund der nationalsozialistischen Vergangenheit sind zu groß. So fordert auch der Psychologe und Buchautor Theo Peik, dass der Suizid eine reine Privatsache bleiben müsse.
Das muss jeder für sich entscheiden und nach Möglichkeiten finden wir, wenn er das nun glaubt, nicht mehr ertragen zu können, wie er das dann beendet. Darum muss er selbst drauf kommen. Aber was sicher nicht geht, dass wir hier so Tötungsmannschaften erstellen oder so Tötungseinrichtungen oder so richtig so Hallen oder, das ist ja grauenvoll, der Gedanke, wo also Mannschaften, die da in Bereitschaft sind, die empfangen, die sagen so, wir haben uns entschlossen, wir wollen nicht mehr weitermachen und die dann erledigen. Das stellen sich mal vor von der anderen Seite her, von den, und das sollen ja Gelernte, sollen ja Ärzte sein, weil es ja schmerzlos gehen soll und sicher und ohne Komplikationen gehen soll, damit er nicht noch weiterlebt, womöglich dann schwerst geschädigt, ja. Der Gedanke, der ist ja grausam.
Vor kurzem ist Theo Peiks Buch Töten aus Mitleid erschienen. Ein Buch, in dem sich der Autor gegen Sterbehilfe, insbesondere gegen aktive Sterbehilfe und für Palliativmedizin und Hospizarbeit ausspricht. Dort heißt es:
Unvereinbar mit dem Hospizkonzept ist jegliche Art bewusst herbeigeführter Lebensverkürzung, auch in indirekter Form, beispielsweise durch Verweigerung ausreichender Flüssigkeits- oder Kalorienzufuhr. Auf den natürlichen Vorgang der durch den körperlichen Verfall meist eintretenden Stoffwechselverlangsamung wird nicht noch zusätzlich gezielt Einfluss genommen. Im Gegensatz zu den Befürwortern der Euthanasie und Suizidbeihilfe verweisen neben den Ärztevereinigungen und Selbsthilfegruppen Palliativgesellschaft und Hospizbewegung auf die vorrangige Bedeutung eines Ausgleichs zwischen Patientenautonomie und ärztlich-pflegerischer Fürsorge. Als Grundpfeiler des ärztlich-pflegerischen Behandlungsauftrags, der eher treuhänderisch als paternalistisch verstanden wird, werden eine ausreichende Schmerztherapie, eine kompetente Beratung und eine psychosoziale Begleitung angesehen.
Anstatt den Menschen einen schnellen und schmerzlosen Tod zu ermöglichen, gehe es darum, eine humane und ausgeprägte Sterbekultur zu entwickeln. Beziehungsweise, meint Thomas Macho, es geht darum, eine solche Kultur wiederzugewinnen. Denn die Moderne hat nicht, wie allgemein behauptet wird, den Tod verdrängt, sondern...
Was wir viel eher und ganz viel pragmatischer geschafft haben, ist die Verdrängung der Toten oder der Sterbenden, die in den dafür zuständigen Institutionen verwahrt werden und die dann sozusagen halt ein mehr oder weniger unspektakulär privates Ende finden. Das war tatsächlich im Mittelalter anders, weil hier der Tod an sich ein durchaus öffentlicher Vorgang war, der in den kleineren Kollektiven, Gemeinden, Dörfern, Städten und so weiter auch durchaus bemerkt wurde, der die ganzen Angehörigen, Freunde, Bekannten was anging, der seine genauen Regeln hatte und so weiter.
Wenn wir aber anfangen, uns der Kranken und Leidenden auf schnellem Wege zu entledigen, meint Theo Peik, dann ist das der Anfang vom Ende.
Meiner Auffassung nach darf man sich überhaupt nicht auf dieses schiefe Gleis begeben, auf diese schiefe Bahn. Von vornherein schon nicht. Dann fängt nämlich das Messen und Wiegen an, ab wann, wo, wie viel 100 Gramm mehr oder weniger darf man dann noch kriegen oder nicht kriegen. Oder kriegt man noch in Operation irgendwo bei einer Anomalie oder wie gesagt das berühmte neue Hüftgelenk oder auch nicht mehr, dann das, darauf dürfen wir uns überhaupt nicht einlassen. Gesellschaft, die dahin kommt, die kommt in Schleudern.
Theo Peik sieht die Sterbehilfe als Resultat eines sozioökonomischen Desasters, eines immer stärker werdenden Kosten-Nutzen-Denkens. Diese Gefahr sieht auch Exit-Pressesprecher Andreas Blum.
Das Gegenbild, wo ich auch mich im Lager der Skeptiker wiederfinde, ist, dass wir in einer Zeit leben, wo die neoliberale Sparwut dominiert, wo man Menschen mehr und mehr nach Kosten-Nutzen-Effekt und Effizienz-Überlegungen und Kostenüberlegungen beurteilt, damit eben auch Menschenwürde und Lebenswertigkeit in einem gewissen Sinne solchen Kriterien unterwirft, was ich verheerend finde. Und wenn natürlich eine Enttabuisierung oder eine Weiterentwicklung in diesem Sinne der Respektierung dieses Rechts der Menschen, wenn das weiterschreitet, aber es wird flankiert, nicht konterkariert, sondern noch verstärkt durch eine soziale Entwicklung, wo man immer stärker mit sozialen Kosten argumentiert, dann ist absehbar, dass die Situation, in der wir uns teilweise heute schon befinden, dass Menschen in Pflegeheimen eigentlich zum Schluss kommen müssen, ich bin doch eigentlich hier abgeschoben, überflüssig und man wartet doch nur noch darauf, dass ich das Zeitliche segne.
Was ist also zu tun? Soll man, um der skandalösen sozialpolitischen Entwicklung nicht auch noch in die Hände zu arbeiten, jede Form der Sterbehilfe verbieten? Aber was passiert dann mit Menschen, die weder aus sozialen noch zwischenmenschlichen Defiziten den Tod wählen, sondern schlicht, weil das Leben keine Möglichkeiten mehr bietet? Oder soll man sich, wie es derzeit in Deutschland geplant ist, ganz vorsichtig an eine gesetzliche Legitimation heranwagen? Soll man zumindest die indirekte und passive Sterbehilfe in manchen Fällen erlauben, in anderen wiederum nicht?
Für die Enquete-Kommission ist der Krankheitsverlauf das Kriterium für Hilfe oder Nichthilfe. Nur irreversibel tödliche Krankheiten, so heißt es in einem Zwischenbericht vom Dezember 2004, können Gegenstand einer Patientenverfügung werden. Das heißt, dass nur bei Krankheiten, die trotz medizinischer Behandlung unwiederbringlich tödlich enden, eine passive oder indirekte Sterbehilfe gefordert werden kann. Eine gesetzliche Legitimation der Suizidbeihilfe, wie sie in der Schweiz praktiziert wird, lehnt die Enquete-Kommission genauso entschieden ab wie die Legitimation einer aktiven Sterbehilfe.
Wo sind die Grenzen zu ziehen, wenn jemand sagt, ich möchte einfach nicht mehr? Muss das ein ärztliches Gutachten sein oder zwei, die das bestätigen und können die das letztlich? Oder wird dann nicht jemand Drittes sagen, aber ich möchte kein ärztliches Gutachten anfordern, sondern ich möchte mich auch so selbst bestimmen und so. Und das ist mindestens ein Problem des Gesetzgebers, dass diese Grenzen nicht ziehbar sind und dass da die Toren, glaube ich, schon geöffnet werden, wie wir das in Holland durchaus sehen.
Die Frage ist nur, an welcher Stelle kann eine solche Grenze gerechterweise gezogen werden? Wann kann ein Sterbewilliger Anspruch auf gesellschaftliche Unterstützung stellen und wann nicht? Kann er es nur als Todkranker und wenn ja, in welcher Form? Darf er lediglich das Abschalten der Beatmungsmaschine verlangen oder aber eine Giftspritze? Und wo genau ist der Unterschied im Hinblick auf die Aktivität? ist das Abschalten weniger aktiv als das Geben einer Injektion? Wenn aber nur ein Todkranker Hilfe beanspruchen kann, was ist dann mit Menschen wie Ramon San Pedro? Ist ein Querschnittsgelähmter verdammt zum Leben? Oder muss er sich erst wie Maggie Fitzgerald die Zunge abbeißen, um dann heimliche und strafbare Hilfe zu bekommen? Und was ist mit psychisch kranken Menschen? Haben körperlich Gesunde die Pflicht zu leben? Kann ein psychisches Leiden nicht um vieles schlimmer sein als ein körperliches?
Andererseits, was passiert, wenn man die Sterbehilfe liberalisiert, wenn sich die Gesellschaft zur Komplizin des Todeswunsches macht und dies nicht nur bei Todkranken, sondern auch bei psychisch Kranken? Hat dann die Gesellschaft nicht versagt, insofern sie es nicht geschafft hat, dem Einzelnen ein erträgliches Dasein zu bereiten? Und sei es ein Dasein, das kurz vor dem Tod steht? Und warum, könnte man fragen, müssen wir überhaupt auch noch das Sterben selbst bestimmen? Warum können wir uns nicht zumindest am Ende unseres Lebens in die Arme der anderen fallen lassen? Ist der Ruf nach selbstbestimmtem Sterben nicht ein untrügliches Indiz für einen vollkommen aus dem Ruder gelaufenen Individualismus?
Oder ist dieser Ruf vielleicht auch dem Wissen geschuldet, dass nichts mehr kommt nach dem Leben? Wäre ein sich ausliefern ans Leiden vielleicht eher möglich, wenn man davon ausgehen könnte, dass uns nach dem Tod noch etwas erwartet? Der Sterbehilfebegleiter und Ex-Pfarrer Walter Kriersee.
Wenn die früheren Menschen überzeugt waren, der Tod ist nur eine Verwandlung in etwas ganz Neues, Wunderbares, mit diesen Bildern vom Himmel und vom ewigen Leben und so weiter, dann repräsentiert natürlich ein tiefes psychisches Bedürfnis des Menschen, dass wir uns nicht vorstellen können, dass wir eines Tages einfach nicht mehr sind. Also da gibt es auch Philosophen, die sagen, ich kann mir das Nichtsein einfach nicht vorstellen, auch ein Sartre nicht zum Beispiel, kann mir das Nichtsein nicht vorstellen. Aber wir müssen heute so leben, als ob es wirklich nach diesem Leben nichts mehr geben würde, dass wir ins Nichts hineingehen. Und das lässt sich nicht rückgängig machen. Auch mit allen esoterischen Versuchen nicht. Wir müssen damit leben.
Das Leben mündet ins Nichts. Und das Letzte, was wir angesichts dieser Unbegreiflichkeit zumindest ein Stück weit bestimmen können, ist die Art und Weise des Sterbens. Das Sterben als letzte brüchige Bastion des Seins, des Lebens. Wir müssen den Tod nicht fürchten, meint Epikur, weil wir nicht mehr sind, wenn er ist. Und solange wir sind, ist er nicht da. Das aber ist ein Satz, der aus der Position des Gesunden gesprochen ist. Ein Satz, der den Tod als Abstraktum meint. Was jedoch, wenn sich der Tod konkret ankündigt? Wenn wir ihn uns zwar weiterhin nicht vorstellen, wohl aber spüren können.
Vielleicht fürchten wir den Tod in diesen Situationen genau deshalb, weil er uns konkret und abstrakt zugleich begegnet. Er kommt und doch bleibt unbegreifbar, wie es sein wird, wenn er da ist. Es könnte also sein, dass der Ruf nach Sterbehilfe unter anderem auch eine Antwort auf diese Spannung ist, auf die Tatsache, dass etwas aufhört, ohne dass Neues beginnt. Das selbstbestimmte Sterben also als letzte Möglichkeit der Kontrolle, als letzte Verzweiflungstat vor dem unwiederbringlichen Nichts.
In einer Gesellschaft, die sehr viel sozusagen Verfügungsfantasie entwickelt, sehr viel Omnipotenzfantasie in Bezug auf zum Beispiel den Kampf gegen den Tod, ist natürlich das Scheitern eine Sache, die dann erst recht sozusagen eine Art von Diskussionsbedarf erzeugt, obwohl das gar nicht notwendig wäre, weil man genauso gut nach diesem wunderschönen Satz von Emile Cioran, der mal gesagt hat, Leben heißt lernen, ein Verlierer zu sein. Das ist deshalb so wunderschön, weil man auf den ersten Blick einen fürchterlichen Schreck kriegt und sich sagt, was meint er denn jetzt? Das war doch genau das, was ich nie wollte. Und plötzlich merkt man, ja genau, das Leben läuft doch darauf hinaus, dass man es irgendwann mal verliert und damit einverstanden ist. Was übrigens eines der interessantesten Argumente gegen den Freitod ist, und ist ja auch jenes Argument, das Hamlet in seinem berühmten Monolog aufwirft, ne, wo er darüber nachdenkt, ach, der Tod ist ein Schlaf, aber was ist, wenn man träumt? Ne? Und man könnte das auch so fortsetzen, man hätte endlich eine Ruhe, aber was ist, wenn man keine Ruhe hat? Und es kommt sicher nichts danach, aber was ist, wenn doch was kommt?
Dein Wille geschehe, zur gesellschaftlichen Problematik der Sterbehilfe, von Svenja Flasspöhler und Jörg Metelmann. Es sprachen Gabriele Blum, Rainer Delventhal und Hendrik Stickern. Ton und Technik Gabriele Albert und Beate Braun. Redaktion und Regie Thomas Zenke.